wenn man rebalanced, kommen noch jetzt ein paar abschließende Bemerkungen dazu. Das Rebalancing findet ja logischerweise dann statt, wenn man schon das Depot ein bisschen länger hat, ja, mindestens mal ein Jahr. Und dann gibt es erfahrungsgemäß so ein paar Kleinigkeiten, die Anleger auch noch beachten sollten. Eure ETFs im Depot werden sich selbstverständlich unterschiedlich entwickeln. Außer ihr habt nur einen ETF, der kann sich von sich selbst nicht unterschiedlich entwickeln per Definition. Aber sobald ihr zwei, drei habt, werden die sich immer unterschiedlich entwickeln. Es wird eigentlich nie wahrscheinlich der Fall sein, dass die alle gleich laufen. Klar. Ja. Manchmal ist das auch über viele Jahre sehr deutlich. Aktuell ist das beim MSCI World so. Der ist jetzt die letzten viele Jahre viel, viel besser gelaufen als zum Beispiel die Emerging Markets. Und das lässt den einen oder anderen auch schon mal fragen, na, brauche ich die Emerging Markets überhaupt? Also in dieser unterschiedlichen Entwicklung liegt eine große Verführungsgefahr. So einsam sein Depot betrachtend, grübelt der Anleger in so rückwärtsgewandten, ach, hätte ich doch Szenarien. Hätte ich doch alles in meinen Top-ETF gepackt, dann wäre meine Rendite jetzt viel besser. Wozu eigentlich diese Krücken im Depot, die nur runterziehen? Ähnliches gilt auch beim Vergleich mit einem willkürlichen anderen Portfolio. In Deutschland ist dafür der DAX beliebt. Möglich, dass euer Weltportfolio über viele Jahre hinweg schlechter abschneidet als ein DAX-ETF. Da kommt schon mal dann Folgendes in den Sinn. Hätte ich vor 5 Jahren einfach nur einen DAX-ETF gekauft, hätte ich jetzt mehr. Soll ich wechseln? Das nennt man das Referenzrahmenrisiko. Ihr steht schlechter da als euer Umfeld. Und der DAX ist sowas wie euer Umfeld, als ein deutscher Aktienindex, mit dem ihr euch dann vergleicht, bescheuerterweise. Die Antwort auf beide Fragen, also mit diesem, soll ich eigentlich nur meinen tollen ETF von den dreien nehmen oder von den fünfen und soll ich eigentlich nur in DAX-ETF gehen? Die Antwort auf beide Fragen lautet, so wenig, wie man die Performance damals vorhersagen konnte, weiß man heute, wie es zukünftig aussehen wird. Genau deshalb kauft ihr ja prinzipiell den ganzen Markt, weil ihr euch damit abfindet, die Aktienrenditen weder von Ländern noch Branchen noch einzelnen Unternehmen prognostizieren zu können. Ihr müsst hier wirklich Prinzipienreiter sein und ganz stur mechanisch euren Plan verfolgen. Ich sage, ihr müsst, ich sage es aber nicht als Anlageberatung, ja, ihr seid selbstverantwortlich. Ja, beim Rebalancing werdet ihr auch feststellen, dass es durchaus möglich ist, dass ihr in einem besonders starken Börsenjahr auch mal gar kein Geld in Aktien investiert, weil ihr euren risikoarmen Teil auffüllen müsst. Das gilt besonders dann, wenn die Börse eben stark gelaufen ist und wenn euer Depot schon sehr groß ist im Verhältnis zu euren jährlichen Sparsummen. Da kann es mal sein, dass ihr feststellt beim Rebalancen, oh, die Börse ist so gut gelaufen und meine Risikotragfähigkeit hat sich nicht verändert, dass ich jetzt meinen risikoarmen Teil mit meinen kompletten Ersparnissen auffrischen muss. Das tut dann so ein bisschen weh. Man gewöhnt sich ja so ans Investieren und freut sich so ein bisschen, oh ja, cool, demnächst ist wieder ein Jahr um und ich habe wieder ein paar Tausender und dann geht's wieder rein in die ETFs und ihr stellt fest, oh, also wenn ich jetzt dieses Risikolevel beibehalten will, dürfte ich eigentlich gar nichts investieren. Ich muss es jetzt tatsächlich, obwohl die Börse gerade so gut gelaufen ist, man ist ja dann auch in einer guten Stimmung, man kriegt sie auch schon vorher mal mit, muss ich es in den risikoarmen Teil packen. Die Antwort ist, ja, das müsst ihr tatsächlich dann auch tun. Also wenn ihr da stur seid, wenn die Börse schlecht läuft, ihr müsst auch stur sein, wenn die Börse besonders gut läuft. Darum geht es beim passiven Investieren. Jetzt könnt ihr natürlich immer gucken, ob sie eure Risikotragfähigkeit vielleicht sogar schon gesteigert hat. Das betrifft dann wahrscheinlich vor allem die psychische Risikotragfähigkeit, sodass ihr dann vielleicht sagt, okay, ja, ich habe jetzt gerade einen hohen risikoreichen Anteil und ja, vielleicht, ich bin jetzt schon ein Wolf, der viel Schnee gesehen hat, wie Richard David Precht mal in einem Podcast mit Markus Lanz gesagt hat. Also vielleicht haltet ihr dann wirklich schon mehr aus, seid gewöhnt, wie das ist, wenn man mal 30%, 40%, 50% verliert und traut euch das zu, habt da durchgehalten, dann könnt ihr ruhig davon ausgehen, ja, psychisch halte ich das aus und wenn es auch wirtschaftlich entsprechend passt mit eurer Gesamtsituation, dann kann man auch überlegen, eine höhere Risikotragfähigkeit anzusetzen, einen höheren risikoreichen Teil dann entsprechend zu fahren. Aber gleich wieder die Warnung, gerade in Boomphasen überschätzt man sich da natürlich richtig schnell. Ja, umgekehrt kann es in einem schlechten Börsenjahr sich auch ergeben, dass ihr nicht nur neu angespartes Geld, sondern auch einen Teil des bisher risikoarm angelegten Geldes in den risikoreichen Teil umschichten müsst, um euer Risikorenditeprofil beizubehalten. Und dieses Szenario bereitet den meisten Anlegern gigantische Probleme. Die Börse, müsst ihr euch vorstellen, ist gecrashed und jetzt soll man noch richtig reingehen. Ich soll sogar von meinem risikoarmen Teil was investieren, weil die Börse jetzt eben, also der risikoreiche Teil, zu gering ist, gemessen an meiner Risikotragfähigkeit. Ja, denn auch hier gilt, stumpf, stur, mechanisch die eigene Strategie exekutieren. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Börse braucht Charakter. Das ist, wenn man einmal begriffen hat, wie man rational investiert, bleibt es nur noch an einem selber und da braucht man Charakter für und den muss man trainieren. Und jeden Tag ist die Börse eine neue Herausforderung oder zumindest jedes Jahr beim Rebalancing. Wenn man Angst hat und einem die Daten, die Zahlen eigentlich sagen, ich müsste jetzt auf jeden Fall risikoreich investieren, die Börse ist gecrashed, ich habe nur noch einen ganz kleinen Anteil risikoreich, der sollte eigentlich größer sein, ich muss alles investieren, ich muss vielleicht sogar risikoarme Teile auflösen und die jetzt reingeben, da muss man schon aus einem bestimmten Holz geschnitzt sein für. Und das verlangt die Börse einem ab. Tja. Die Zeit des Rebalancings eignet sich auch hervorragend, um 4 Punkte zu machen, ja, zu überprüfen. Erstens, prüft mal, ob es wichtige Änderungen in den Konditionen eures Depotanbieters oder in den Merkmalen eurer ETFs gibt. Also haben sich die ETFs strukturell so verändert, dass man überlegen muss, zu wechseln bzw. ihnen beitragsfrei zu stellen, sozusagen nichts mehr in ihn zu investieren und einen anderen zu nehmen. Das wird in den meisten Fällen nicht der Fall sein. Aber es lohnt sich, das mal einmal im Jahr kurz zu überprüfen. Es geht ja schnell. Zweitens kann man überprüfen, ob euer Depotanbieter für das abgelaufene Kalenderjahr den korrekten Betrag Steuern abgezogen hat. Ja, das ist auch nicht so der Lieblingssport von, glaube ich, niemandem auf dieser Welt, außer vielleicht Buchhaltern oder so, keine Ahnung, oder Steuerberatern. Aber es kann schon helfen, da mal zu gucken, haben die das Richtige abgeführt? Sollten sie eigentlich, aber einmal eine grobe Überprüfung reicht, kann man dann, sieht man ja, was sie abgeführt haben, kann man es grob überschlagen und ob es irgendwie halbwegs passt. Drittens, das mache ich mal ganz gerne, man kann mal die Tracking Difference eurer ETFs, die könnt ihr mal checken. Ja, also mal gucken, wie hat denn der ETF so abgeschnitten im letzten Jahr? Manchmal ist es so, dass die das im Januar noch nicht haben für das abgelaufene Kalenderjahr. Da muss man einfach noch ein bisschen warten. Und wenn ihr im Januar rebalanced, dann könnt ihr es vielleicht noch nicht sehen. Aber wenn ihr rebalanced, könnt ihr euch schon mal vormerken, ach guck an, es ist wieder ein Jahr vergangen und ich gucke in 1-2 Monaten mal rein. Dann müssten die Daten eigentlich vorliegen, wie der ETF im vergangenen oder die ETFs im vergangenen Jahr im Vergleich zu ihrem Index abgeschnitten haben. Ist immer ganz interessant, finde ich. Und ihr könnt natürlich auch viertens mögliche neue ETFs recherchieren, mit denen ihr eure Strategie besser umsetzen könnt. Das heißt nicht schon wieder, ach, ich ändere mal alles und der ETF ist gut gelaufen und ich gucke mal, wer im letzten Jahr toll war. Das meine ich nicht, sondern ich meine, vielleicht gibt es so ETFs, die einfach toller sind, ein bisschen günstiger und sonst irgendwelche Vorteile haben, die ihr vielleicht braucht oder so. Und dann kann es eine Überlegung wert sein, mal zu wechseln. Aber auch hier, ne, nicht hektisch werden und in irgendeinen Aktionismus verfallen. Unnötige Steuern müsst ihr auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, irgendwelche ETFs will verkaufen und dann in neue Schichten, da zahlt ihr horrende Steuern, speziell wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid und die Börse gut gelaufen ist. Oder auch so ein ETF-Wust im Depot, ne? Also jetzt irgendwie 10 verschiedene MSCI World ETFs, weil ihr irgendwie gedacht habt, der eine hat nochmal weniger TER und dann der andere und dann ist der nicht in Irland gewesen, Fehler, Mist, muss ich nochmal irgendwie den nehmen. Ja, ne, vermeidet das. Also ihr wollt das nicht haben. Also ich gebe so unter passiven Anlegern den Spruch, möglichst wenige Zeilen im Depot. Heißt möglichst wenige verschiedene Papiere, damit das alles schön hübsch aussieht und schnell ihr den Überblick habt. Bestehende ETFs, ja, vielleicht so als Argument gegen Aktionismus, müssen, wenn es eine bessere Konkurrenz gibt, also wenn plötzlich ein neuer, starker ETF auf den gleichen Index rauskommt, diese bestehenden ETFs müssen dann früher oder später auch in irgendeiner Form nachziehen, um nicht verdrängt zu werden. Abwarten könnte sich also lohnen. Das vielleicht nur. Noch nicht immer. Es gibt auch die Fälle, wo ein ETF plötzlich weitergeführt wird und es wird ein neuer ETF vom selben Anbieter aufgemacht mit viel besseren Konditionen in der Hoffnung, dass die Anleger des alten ETFs das nicht merken, weil sie zu träge sind. Das gibt es auch. Ich sage jetzt mal keinen Namen, aber ich weiß, dass es das gibt. Da wundert man sich manchmal. Da gibt es dann 2 ETFs über ein paar Jahre vom selben Anbieter auf demselben Index mit selben Daten, also mit selben Strukturen, also Thesaurieren und so weiter, ja, was man so braucht. Und der eine ist viel teurer als der andere. Und man versteht es überhaupt nicht, warum. Ja, und die Antwort ist dann meistens, naja, die hoffen darauf, dass die Anleger das noch länger bezahlen, diese hohen Gebühren, müssen aber auch einen ETF anbieten für die, die jetzt neu anfangen und da sich angucken, wer ist denn jetzt vielleicht auch der günstigste oder so. Und dann müssen sie den dafür anbieten. Also es ist manchmal ein bisschen verrückt. Ich kann mir aber vorstellen, auf die Dauer werden sie das nicht machen. Irgendwann werden die verschmelzen und irgendwann kommen die Anleger ja auch die bestehenden Anleger dahinter. Ja, das wollte ich euch dazu sagen zum Rebalancing. Ich hoffe, es war verständlich. Macht da was draus. Bis demnächst und tschüss.